Ja.
Schon angefangen bei dem ersten Kapitel von Riyad al-Salihin. Und wir haben die ersten fünf Ahadithen oder vier Ahadithen. Ja, wir haben die ersten vier Ahadithen erklärt. Und heute sind wir bei dem fünften. Inshallah machen wir auch den sechsten. Der fünfte ist kurz. Es ist nicht viel zu sagen, aber bei dem sechsten ist ein sehr wichtiger Hadith. Der Kapitel heißt, wie immer, damit wir wissen, worum es geht, damit wir wissen, was wir jetzt lernen. Es geht um die Aufrichtigkeit und die Absichten vor Allah Ta'ala. Wenn man ein Tat bei Allah Ta'ala, für Allah Ta'ala macht, was hat man in Absicht? Wie ist die Absicht? Und dass man nach den Absichten gerechnet wird. Nach den Absichten wird man belohnt von Allah Ta'ala. Nicht nur Taten. Weil wir, wenn wir jemanden sehen, der zum Beispiel betet, wir sehen, er betet. Aber ob diese Tat angenommen wird, das können wir niemals, niemals sagen. Weil das hängt davon ab, wie seine Absicht war. Sein Gebet kann als Strafe für ihn sein. Wenn er sein Gebet nicht für Allah verrichtet, sondern für den Lob macht, für Geld oder für Heuchlerei oder für viele Sachen. Also, die Absichten spielen eine sehr, sehr große Rolle in unserer Ibadat gegenüber Allah Ta'ala. Und die Absichten sind, sagen die Gelehrten, die Religion. Religion ist mit Absicht. Das heißt, wenn man eine gute Absicht hat, Allah subhanahu wa ta'ala vermehrt in seine Taten und belohnt ihn mehr und mehr. Sie können setzen, wenn Sie wollen. Sie können setzen. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt die Menschen nach ihren Absichten. Und wenn eine Absicht schlecht ist, nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt diese Absicht. Wir Menschen, wir können niemals die Herzen in Herzen gucken, wie ein Herz ist und was ein Herz denkt. Warum er betet oder warum er in einer Sitzung sitzt und so viel. Deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala belohnt und bestraft nach den Absichten. Deswegen müssen wir genau unsere Absichten immer genauer haben. Also, dass man eine sehr saubere Absicht bei jeder Tat, klein oder groß, sauber muss die Absicht sein. Und wir haben viele Ahaditen gesehen, wo Muhammad, unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, zeigt, dass man den Lohn kriegt, nicht nach der Tat, sondern nach der Absicht. Wie deine Absicht ist. Heute lesen wir den fünften Hadith und sechsten Hadith. Ich lese auf Arabisch und dann liest unser Bruder أبو بكر أو دوتش. وعن أبي يزيد معني بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري
معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنه berichtet mein Vater Yazid hatte einige Dinare die er als Sadaqa geben wollte bei einem Mann in der Moschee gelassen. Ich nahm das Geld und brachte es meinem Vater. Mein Vater sagte zu mir, bei Allah, ich wollte diese Dinare nicht dir geben. Ich wendete mich an den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, der entschied, O Yazid, du bekommst Belohnung dafür, was du beabsichtigt hattest. O Mann, du bekommst, was du hast. Überliefert der Bukhari.
Allahu Akbar. Hier dieser Hadith zeigt uns, was die Absicht macht. Yazid hatte ein paar Geld gehabt. Bananir, paar Dinar. Und er wollte Almosen geben. Er wollte Sadaqa geben. Er kam zur Moschee, er fand einer in der Moschee, er hat ihm gesagt, wenn du einen Armen siehst, jemand, der das Geld braucht, gib ihm bitte diese Sadaqa, diese Almosen. Der Mann in der Moschee hat das bei sich gelassen. Wer kam als erstes? Kam der Sohn von dem Geber, derjenige, der das Geld gelassen hat. Sein Sohn kam in der Moschee. Sein Sohn ist arm. Der Mann in der Moschee, der kennt nicht, dass das sein Sohn ist. Er hat ihm einfach das Geld gegeben. Er hat sich gefreut. Er ist zu seinem Vater gegangen. Er hat ihm gesagt, guck mal, ich habe das Geld in der Moschee gerade bekommen. Und er hat sich erschrocken. Und er hat gesagt, was? Dich wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht dir das Geld geben. Ich wollte einem Armen das geben. Jemand anders geben. Was hat er gemacht? Er ist zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen. Unser Prophet. Merkt man. Hier unterschreibt man diese Tat, was er getan hat. Als erstes geht er in den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Er sagte ihm, oh Muhammad, er hat ihm die Sache erklärt und erzählt. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ihm gesagt, ja, Yazid, leka mana wait. Du hast das bekommen, was du beabsichtigt hast. Du wirst danach belohnt. Du hattest eine Absicht, dieses Geld für Arm zu geben. Allah subhanahu wa ta'ala hat dir das schon sowieso niedergeschrieben. Und geschrieben, festgeschrieben. Und sein Sohn, er hat ihm gesagt, und das, was du bekommen hast, du hast das auch gekriegt. Das ist schön für dich, sozusagen, in sinngemäß. Schön für dich, dass du das bekommen hast. Auch für dich, das, was du bekommen hast, ist auch für dich festgeschrieben. Und Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den beiden erzählt, dass keiner von euch was Schlechtes getan hat. Du hast eine Absicht für Sadaqa, Almosen, es wurde gemacht. Du wirst inshallah belohnt nach deiner Absicht. Und dein Sohn bekommt auch, er hat das bekommen. Und Alhamdulillah, für ihn ist das gut. Viele Sachen können wir von diesem Hadith ziehen. Laka ma nawait. Laka ma nawait. Du hast das, was du beabsichtigt hast. Erste Sache, was wir hier ziehen. Merkt ihr, wie die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bei jeder Tat immer zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zurückkehren. Bei jedem Problem, bei jeder Kleinigkeit gehen sie zurück zu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Im Riyad Salihin steht der Hadith ganz genau, du kannst das danach schreiben, damit wir erstmal das erklären und später inshallah kannst du das schreiben, genauso wie es ist. Ach so. Okay, inshallah. Also, was ziehen wir von Unterricht heute? Dass die Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu ihm zurückkehren bei jedem Problem und bei jedem Bekümmern. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Wenn ihr an Allah und an den Jenseits glaubt, dann beweist das damit, wie. Wenn ihr ein Problem habt, ein Bekümmernis, eine Sorge, dann kehrt wo? Zu den menschlichen Gesetzen? Nein. Kehrt zum Koran und zu Muhammad, zu seiner Sunna, was er dazu gesagt hat. Jemand will etwas machen. Er weiß nicht, ob das erlaubt ist oder verboten ist. Bevor er das macht, er soll erstmal zum Koran zurück und zur Sunna zurück. Darf ich überhaupt das machen? Und danach macht er das. Nur damit bist du bei Allah Ta'ala gut eingestellt, gestellt und du wirst den Lohn dafür bekommen. den Lohn. Deswegen ein Muslim muss so leben, muss den Islam als Lebensform nehmen. Das heißt, bevor ich einen Tag mache, gucke ich, ob meine Religion das erlaubt oder das verbietet. Und danach gehe ich und danach richte ich mich. Zweite Sache. Das war sein Sohn, der das Geld bekommen hat. Es gibt manche Leute, die Kinder haben. Als Vater muss man, und das ist Pflicht in Religion, für die Kinder zu sorgen und ihnen die Ernährung zu bringen. Einer kann so denken, ich gebe sowieso Almosen. Also ich gebe das meinem Kind, damit er sich davon anzieht, zum Beispiel Kleidung kauft oder damit er das Geld bekommt. Dafür wird er aber danach von seiner Pflicht weg. Das heißt, er hat keine Pflicht mehr. Sein Sohn hat schon Geld. Also er hat zwei Sachen gemacht. Gleichzeitig ein Sadaqa gegeben und gleichzeitig für seinen Sohn Kleidung und seine Pflicht erfüllt. Er hat seine Pflicht erfüllt. Das ist Haram. Das ist Haram in Religion. Dass man die Religion nutzt, um eine Sache zu erreichen, aber damit macht man eine Pflicht weg. Mein Kind, ich muss für ihn sorgen. Aber Sadaqa am Morgen geht zu einem, der das braucht. Klar, mein Kind braucht das, aber meine Pflicht, dass ich für ihn das erfülle. Er braucht Kleidung, meine Pflicht, dass ich ihm die Kleidung kaufe. Aber dass ich Almosen ihm gebe und ich will dafür Almosen und Pflicht, das ist nicht erlaubt. Aber wenn man seinen Kindern oder seine Frau, seine Ehefrau was kauft, Kleidung oder Essen und so, dafür wird man auch belohnt. Obwohl das Pflicht ist. Obwohl das Pflicht ist.
Das haben wir gehört.
Zweiter Unterricht, dass man das nicht nützt, um von Pflicht wegzurennen. Und erster Unterricht war sehr wichtig, dass man immer zu Allah Ta'ala, zu dem Koran und zu Sunna zurückkehrt, bei jeder Gelegenheit, was ein Muslim hat. Wir gehen. In unserem Islam gibt es viele Gesetze. Das ist bekannt. Ja?
Ja.
Jetzt gebe ich mir Antwort, inshallah. In unserem Islam gibt es viele Gesetze, die man als Muslim folgen muss. Manchmal kommt man zu einer Gelegenheit, wo man gar nicht Bescheid weiß. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt uns dazu: Al-Halalu bayyin, wal-Haramu bayyin, wa baynahuma umurun mutashabihat, fattaqu al-Shubuhat, faman waqa'at al-Shubuhat, faqad waqa'at al-Haram. Sinngemäß heißt das. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, das Erlaubte ist deutlich zu erkennen. Und das Verbotene ist auch deutlich zu erkennen. Zwischen den beiden gibt es zweifelhafte Gelegenheiten, wo man gar nicht Bescheid weiß. Was hat er uns dazu gesagt? Fattaqush-Shubuhat. Fürchtet diese zweifelhafte Gelegenheiten und haltet euch entfernt. Derjenige, der in Shubuhat, wie heißt es Shubuhat? Derjenige, der in Shubuhat, der die Shubuhat macht, er ist genauso wie derjenige, der Haram macht. Und er hat uns in diesem Hadith ein Beispiel gegeben. Karra' yar'a hawla al-hima. Fayushik, sinngemäß heißt das, genauso wie ein Hüter, der hat viele Schafe, ja? Und der hütet, was man hütet? Der hütet seine Schafe neben einem Feld eines Palasts. Der Palast gehört zu einem König. Der Feld gehört auch zu dem König. Aber der Hüter, der ist mit seinen Schafen neben dem Feld. Er kann aber nicht immer sicher sein, dass sein Schaf nicht von diesem Feld gegessen hat. die Schafen können manchmal im Feld des Königs, weil das ist schön, es ist alles grün, die Königin haben immer Geld und sie haben auch Wasser. Also, das Schaf geht und die isst von dem Feld. Und das ist eine Haram-Ernährung. Also das ist auch ein Haram-Geld für den Hüter, weil er hat seine Schafen mit einem verbotenen Sache ernährt. Das gehört ihm nicht. Mohammed Fatima hat uns dieses Beispiel gegeben. Genauso wie ein Schaf, die neben diesem Feld. Wenn du bei Shubuhat, bei zweifelhaften Sachen bist, du bist nie halt zu diesem Feld. Du kannst in diesem Feld sein, ohne dass du dir das merkst. Was ist die Lösung? Mohammed Fatima hat uns gesagt, haltet euch davon entfernt. Lass mal die Sache. Ist Musik erlaubt oder nicht erlaubt? Einer sagt, ja, es ist erlaubt, warum? Einer sagt, nein, das ist nicht erlaubt und so. Wenn das eine Schubha ist, wenn das eine zweifelhafte Sache, bei uns ist das keine zweifelhafte Sache. Es ist eine sichere Sache, weil es gibt ein Ayah, ein Koran, ein Hadith darüber. Aber wenn die Leute, die das als zweifelhafte Sache nehmen, wir sagen ihnen mindestens, nehmt die Rede von Mohammed Fatim, haltet euch davon entfernt. Warum geht ihr dahin? Ja? Und viele andere Sachen, die auch passieren können. Ich glaube, ich gehe zum sechsten Hadith. Ich lese das, weil es ein langer Hadith und wir brauchen ein bisschen Zeit dafür. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه تعالى رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه
أبو إسحاق Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu anhu, einer der zehn, dem die frohe Botschaft zuteil wurde, ins Paradies zu gelangen, sagte: Im Jahr der Abschiedspilgerfahrt lag ich erstens krank, dann wieder. Da kam der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, um nach mir zu schauen. Ich sagte zu ihm: O Gesandte Allahs, du siehst, wie krank ich bin, und ich bin vermögend. Ich habe aber nur eine Tochter als Erbin. Ist es nicht angebracht, dass ich zwei Drittel meines Vermögens als Sadaqa gebe? Er sagte, nein. Ich sagte, dann die Hälfte, oh Gesandte Allahs. Wieder sagte er, nein. Erneut wandte ich ein, nun, dann ein Drittel, oh Gesandte Allahs. Darauf sagte er, ein Drittel ist genug und mehr als genug. Es ist besser, du hinterlässt deine Erben reich, als arm und als Bettler auf die Hilfe anderer angewiesen. Was auch immer du um Allahs Willen spendest, dafür wird Allah dich belohnen. Und wenn du auch nur einen Bissen Nahrung in den Mund deiner Frau bringst. Ich sagte, O Gesandter Allahs, wie könnte ich zurückgelassen werden, während meine Gefährten einmarschieren? Er sagte, du wirst gewiss nicht zurückgelassen, denn was auch immer du um Allahs Willen tust, wird deine Belohnung und Stellung erhöhen. Vielleicht solltest du zurückbleiben, zum Wohle der Gemeinschaft und zur Bestrafung bestimmter Leute. O Allah, ermögliche meinen Gefährten die Auswanderung und bewahre sie vor der Versuchung und dem Scheitern. Wahrlich, der Verlierer ist, der verstorbene Saad ibn Khawdad. Und der gesamte Anbass, sallallahu alaihi wasallam, erflehte Anbass Gnade für Saad ibn Khawdad, der in Mekka zurückgeblieben war und dort starb. Überliefert der Bukhari wa Muslim.
Barakallahu fiik. Das ist ein langer Hadith, der enthält auch viele Unterrichte. Ich hoffe, dass die Zeit auch dafür reicht. Sa'd ibn Abi Waqqas, das ist ein von den Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, einer von den Besten sogar, der hat schon die frohe Botschaft im Leben bekommen, dass er im Paradies ist. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, du bist schon im Paradies. Er ist einer von den 10 Gefährten, die diese frohe Botschaft bekommen haben. Also ein richtiger Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas war einmal krank. Und Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unser Prophet, hat ihn besucht. Als er den Prophet gesehen hat, er hat ihm gesagt, O Gesandter Allah, sallallahu alaihi wasallam, du siehst, wie ich krank bin. Ich bin sehr krank. Und ich weiß nicht, ob ich bleibe oder also er denkt, dass er stirbt. Und hat ihm gesagt, ich habe viel Vermögen, ich habe viel Geld. Und ich habe nur eine Tochter, die mich erbt. Ich möchte aber 2 Drittel von meinem Vermögen für die Armen geben, bevor ich sterbe. Als Almosen, Sadaqa. Darf ich das machen? Er hat ihm gesagt, nein. Er hat ihm gesagt, die Hälfte meines Vermögens. Als erstes hat er ihm gesagt, 2 Drittel. Zweite Frage, okay, und die Hälfte, darf ich für die Armen was geben? Nein, hat er ihm gesagt. Und dann erwiderte, guck mal, er sucht immer, dass er die gute Sache verrichtet. Er sagt ihm, und 1 Drittel, darf ich das machen? Er hat ihm gesagt, 1 Drittel, und 1 Drittel ist sehr viel. 1 Drittel, und 1 Drittel ist sehr viel. Wenn du deine Kinder reich lässt, ist besser, dass du sie arm lässt und dass sie unter den Menschen betteln. Haben Sie das verstanden? Es ist besser für dich, dass du deine Kinder reich lässt, als dass sie arm werden und unter den Menschen immer betteln und betteln. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, er hat ihn gefragt. Nee, und dann Mohammed Sa'ad hat ihm weiter gesagt, alles, was du für Allah Ta'ala gibst, von Almosen, du bekommst deinen Lohn nach deinem Absicht. Auch wenn du ein, sag ich mal, ein Stück Brot zum Beispiel im Mund deiner Frau gibst, dafür bekommst du auch Lohn. So eine kleine Tat, man gibt seiner Frau was zu essen in ihrem Mund und man bekommt dafür Lohn. Er wollte ihm dann dafür sagen, du kannst dein Sadaqa machen, indem du dein Fisch auch verrichtest mit deinen Kindern und mit deiner Frau. Du kannst ihnen Geld geben und du bekommst auch dafür Lohn, weil du machst das für Allah Ta'ala. Und dann hat er ihm gesagt, O Rasulallah, werde ich hier bleiben? Er war in Mekka. Und wir wissen, die Auswanderung ist schon stattgefunden. Seit Jahren schon. Das ist der Hajjat al-Wada'. Aber diejenigen, die ausgewandert sind nach Medina, sie dürfen nicht mehr nach Mekka zurück. Sie dürfen nicht mehr in Mekka leben. Ja? Weil derjenige, der für Allah ausgewandert hat, er hat den Ort für Allah gelassen. Und niemals kehrt er zu diesem Ort zurück. Es war für sie peinlich, für diese Auswanderer, das sind die besten Gefährten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt die Auswanderer, es gibt die Ansar. Die Ansar, die sind in Medina. Die Auswanderer sind besser als die Ansar, die in Medina sind. Besser gesteckt. Das steht in Surat Tauba, denke ich mal, dass Al-Muhajirun viel besser als die Ansar sind in Sache von Lohn und bei Allah Ta'ala im Niveau. Sie haben immer Angst, wenn sie in Mekka sind, pilgern, sie haben immer Angst, dass sie dort sterben. und dass sie nicht den richtigen Lohn kriegen, dass sie Auswanderer waren. Ah, du bist in Mekka gestorben. Was hat er? Er hat ihn gefragt, werde ich hier sterben und bleiben, wenn meine Freunde alle zurückgehen nach Medina? Was hat ihm Muhammad Basim gesagt? Er hat ihm gesagt, auch wenn du zurückbleibst, auch wenn du hier bleibst und du machst eine Tat für Allah Ta'ala, Allah Ta'ala macht dich höher im Niveau. Und dann hat er ihm gesagt, وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ. Hier ist in Deutsch nicht richtig übersetzt, also weil er hat ihm gesagt, vielleicht bleibst du, das heißt, stirbst du nicht. Vielleicht stirbst du gar nicht. Und dass viele Leute von dir Nutz nehmen und viele Leute von dir, dass du viele Leute auch anderen schädigst, das sind die Kuffar. Also Muhammad Fatma hat ihm gesagt, vielleicht stirbst du gar nicht. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gebetet, oh Allah, schreibe die Auswanderung für meine Gefährten fest, dass sie den Lohn, den vollen Lohn bekommen. Oh Allah, schütze sie, dass sie nicht den Glauben verlassen und dass sie wieder Kuffar werden oder dass sie vom Iman weggehen. Und dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einen Gefährten gedacht, Sa'd ibn Khawla, der Arme sozusagen, hat er gesagt, er ist in Mekka gestorben. Es war für sie etwas nicht so schön. Er ist Auswanderer, mashallah, ein richtiger Gefährte, aber sie wünschen nie in Mekka zu sterben. Und da hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, der arme Sa'd ibn Khawla, er ist in Mekka gestorben. In diesem Hadith, als erstens sehen wir, wo Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Er besucht die kranken Leute. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Führer unter vielen, vielen Menschen, wenn er hört, jemand ist krank, er geht zu ihm und er besucht ihn. Und wenn man jemanden besucht, wir wissen, die Zeit, wo du bei ihm bist, die Engel, die beten um Vergebung für dich. Das ist erstens. Und zweitens, du bist die ganze Zeit beim Sammeln der Früchte im Paradies. Die Früchte werden gesammelt für dich. Die Früchte, Allah subhanahu wa ta'ala gibt Früchte. So steht in Hadith. Das ist eine sehr gute Sache bei Allah ta'ala. Und zweitens, wenn man einen Kranken besucht, man kommt wieder zu sich selbst. Hey, denk nicht, dass du immer gesund bleibst. Gesundheit. Keiner hat immer die ewige Gesundheit. Sie werden krank. Sie werden vielleicht auch sterben. Man denkt an Sterben. Man denkt an Krankheit. Man wird nicht stolz. Auch wenn du kräftig bist und viel Geld hast, wenn du zu einem kranken Mensch gehst und ihn besuchst, du denkst, ah, siehst du, und du dankst Allah, Alhamdulillah, dass ich gesund bin. Und du bekommst auch dazu Lohn. Ja? Guckst mal, wie unser Islam uns dazu fordert, die Kranken zu besuchen und dass wir mit ihnen sind. Auch der Kranke. Was kommt auch danach? Der kranke Mensch, der dich sieht, wenn du ihn besuchst, er liebt dich mehr. Wenn er gesund wird und er trifft dich in der Straße, er begrüßt dich und hart. Er denkt daran, du hast ihn besucht. Das war für ihn was Schönes. Und die Liebe verstärkt dich. Guck mal, dass diese Taten, was Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat, was sind die Konsequenzen oder die Ergebnisse davon? Viele schöne Ergebnisse. Dass die Liebe unter den Muslimen oder den Menschen wird und dass man auch an Allah subhanahu wa ta'ala denkt. Zweite Sache. Wir sehen hier, wie Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit den kranken Menschen umgegangen ist. Als erstes, er hat ihn gehört. Sa'd ibn Abi Waqqas hat ihn gefragt. Und hier ziehen wir auch in den Unterricht. Wenn du um Wissen, für Wissen fragst, musst du die Frage genau stellen. Nicht unverständlich, dass die Frage nicht zu verstehen ist und so. Genau, du sagst alles. Man geht zum Beispiel zu einem Gelehrten und will ihn fragen, ob das haram ist oder nicht. Und der erzählt ihm gar nicht, was die Sache richtig ist, in Tatsache. Von hier wissen wir, er hat ihm gesagt, ich habe viel Geld. Und ich habe eine Tochter, die mich ehrt. Und er hat ihm die Sache genau erklärt. Dann hat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, nein, dieses Wort nein. Hier sehen wir, dass dieses Wort nein, dass man dieses Wort nicht als unhöflich zeichnet. Weil manche Leute sagen, das ist nicht gut, dass du nein sagst. Nein. Sie sagen nein. Auch nein dazu. Es ist höflich. Weil der Höflichste ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der uns erzogen hat, der von Allah ta'ala auch erzogen wurde, der hat nein gesagt. Also das ist höflich, wenn man sie sagt, nein, normal. Nimm das nicht als schlechte Sache. Ja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam war einmal im Weg. Sie waren in einer Reise. Und Jabir, das war ein Gefährte von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hatte ein ganz schwacher Kamel. Und er läuft nicht so richtig. Ja, und Muhammad sallallahu alaihi wasallam war ganz hinten. Er ist immer hinten. Und er hat ihn gesehen. Er ist zu ihm angekommen. Obwohl er der Hinterste ist, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guckt mal, diese Bescheidenheit von Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder dieses gute Verhalten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein schwacher Kamel. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, verkaufst du mir das? Jabir hat gesagt, nein. Hat ihm gesagt, okay. Und dann verstehen wir darunter, dass nein nicht unhöflich ist. Er hat das zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt und die Gefährten, sie achteten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr und mehr als wir und alle anderen Menschen. Also nein ist nicht unhöflich, wenn man das sagt.